Wenn du aber erstmal dir selber begegnest und merkst, okay, ich konfrontiere mich jetzt wirklich mit meiner Schattenseite und schau wirklich, ich nenne es dann immer den Jabberwocky, also den Drachen sozusagen oder den Schweinehund, wie viele sagen, blicke ich ins Gesicht, dann lerne ich mich wirklich selber kennen und merke dann irgendwann, alles ist da, alles ist in mir. Das ganze Potenzial, alles, wofür ich brauche, meine Träume zu verwirklichen oder was umzusetzen, ist schon längst da. Es geht nur darum, die Ängste oder die alten Glaubensmuster abzulegen.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29 von Finde deinen eigenen Weg. Mein Name ist Ben und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Ihr habt gerade schon eine Stimme gehört, die ihr noch nicht kennt. Die Stimme gehört zu Christina Wechsel. Christina Wechsel ist heute mein Gast und ich freue mich ganz besonders, sie bei mir zu Gast zu haben. Christina ist mir vor einer Weile schon, bevor wir auf unserer großen Reise waren, von einer Freundin empfohlen worden. Denn Christina hat eine sehr besondere Geschichte hinter sich. Vor etwas mehr als 10 Jahren hat sie mehrere Schicksalsschläge hintereinander erleben müssen. Sie hat zuerst ihre Mama, die, wie sie sagt, ihre beste Freundin war, an Krebs verloren und hat wenige Monate später dann bei einem folgenschweren Autounfall in Australien noch ihren besten Freund und ihr linkes Bein unterhalb des Unterschenkels verloren. Und all das hat sie natürlich in dieser Zeit maßgeblich beeinflusst und hat sich natürlich sehr auf sie ausgewirkt. Und sie erzählt mittlerweile auch ihre Geschichte sehr viel als Speakerin, als Motivationsrednerin und macht Menschen so Mut und Hoffnung für ihr Leben. Und sie hat auch erst neulich in einem Podcast, der heißt Lass quatschen von der Julie Schäfer, ihre Geschichte erzählt. Und das kann ich euch nur empfehlen, das auch komplett im Detail anzuhören, weil es natürlich viel interessanter und bewegender ist, auch wirklich die Geschichte von ihr zu hören. Aber eben weil sie gerade jetzt ihre Geschichte nochmal erzählt hat und das auch wirklich sehr häufig tut, habe ich mir gedacht, ich möchte heute mit ihr ein bisschen tiefer reingehen. Ich möchte auch hinter die Geschichte gucken und den Menschen hinter der Geschichte kennenlernen. Denn als wir das erste Mal gesprochen haben, sind wir sehr bald auf das Thema Selbstbewusstsein gekommen und Bewusstsein im Allgemeinen. Ein Thema, das ich auch als Coach mit meinen Coaches, mit meinen Klienten immer wieder behandle, weil ich finde, es ist eines der Schlüsselthemen, durch das sehr viel ausgelöst wird. Und deswegen freue ich mich auf das Gespräch mit der Christina heute, denn ich finde, sie hat da eine sehr interessante und sehr besondere Herangehensweise an dieses Thema und ich freue mich, da so einen tollen Gesprächspartner dafür zu haben. Und jetzt habe ich oft genug gesagt, dass ich mich freue, aber es ist tatsächlich so. Und euch wünsche ich viel Spaß bei dem Gespräch.
Ja, schön, Christina. Freut mich, dass das funktioniert, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich total,
echt, dass ich auch
einen Podcast machen kann. Ja.
Ich habe mir neulich gedacht und habe auch das Bild von dir gesehen, wo du irgendwo an so einer Kletterwand gehangen bist oder hängst.
Ja.
Und du machst ja nach wie vor extrem viel Sport. Mhm. Und egal, ob das jetzt Klettern oder Skifahren ist, Tennis habe ich in dem Interview neulich schon gehört, das eher nicht mehr so. Mhm. Aber ich glaube, das kommt ganz oft zu ganz spannenden, interessanten Geschichten, weil Menschen beobachten dich und sehen ja dann irgendwann, Moment mal, die hat ja nur ein Bein und die will jetzt da hochklettern zum Beispiel oder die fährt jetzt da dann mit Ski runter. Mhm. Was ist so die einschneidendste Geschichte oder die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist in dem Zusammenhang?
Mhm. Boah, es gibt Es gibt echt total viele Sachen, die mir passiert sind. Angefangen mit, also wenn ich beim Klettern bin, dann habe ich eigentlich immer auf dem linken Bein, also ich sage immer mein Bein, obwohl es meine Prothese ist, aber das ist einfach mein Bein, habe ich immer den Kletterschuh dran, weil der drückt ja nicht. Mhm. Ja? Und beim anderen, im anderen Fuß, wenn ich jetzt zum Beispiel sicher oder wenn ich jetzt den Sektor wechsle, dass ich einen Berg hoch oder runter gehe, dann habe ich meinen normalen Wanderschuh an. Und dann kommen dann schon manchmal so Blicke von den anderen und sagen, wieso hast du nur zwei verschiedene Schuhe an? Mhm. Und dann sage ich, ja, der linke drückt bei mir nie, ich habe eine Prothese. Und dann ziehe ich immer also dann schauen sie erstmal so, Prothese, Klettern, geht das wie Bein ab? Also immer so Fragen.
Das,
ja, so,
das passt irgendwie nicht zusammen.
Passt ja eigentlich nicht zusammen.
Ja, ja.
Und dann, aber spätestens, wenn ich dann meine Hose hochziehe und dann sehen sie dann die Carbonstange oder die Carbonfeder, dann so, okay. Und dann meistens ist es immer so die nächste Frage, geht das?
Ja.
Obwohl sie mich halt schon klettern gesehen haben, aber sie wollen dann wahrscheinlich einfach sich mit mir unterhalten. Und ich finde es dann immer auch total schön, dass sie auch fragen und sich dafür interessieren. Und ich denke mir dann immer, boah, die schenken mir jetzt eine Möglichkeit, dass ich die irgendwie mit ins Boot holen kann, wie man sich irgendwie fühlt oder dass man auch diese Hemmschwelle auch abbauen kann, indem man einfach sagt, ja, ich hatte einen Autounfall und vorher wollte ich unbedingt zum Klettern anfangen, haben wir gedacht, ja, ich probiere es aus und es geht.
Mhm.
Und dann sage ich immer, manchmal stehe ich mit dem linken Bein, also mit meiner Prothese, besser auf dem Tritt drauf, wie mit meinem echten Bein.
Mhm.
Und mich wundert selber manchmal, wie super kräftig und gut der auf diesem kleinen Tritt stehen kann.
Mhm.
Also ich finde mich dann auch immer wieder selber neu und sage, wow, das geht jetzt auch und die Technik geht auch und das geht auch. Und ja, und einmal hatte ich auch ein ganz tolles, lustiges Erlebnis. Da war ich wandern und ich gehe immer mit meinen Stöcken wandern. Und dann kam da so ein, ja, das war so ein richtig eingesessener Bayer und der hat gesagt, ja, mein Respekt, gell, kleinen Haxenbrocher und dann gleich einen Berg aufgehen. Und ich gesagt, ja, wäre schön, wenn ich den Haxen noch hätte. Na, oder? Also und dann erstmal so, hat er gleich so, boah, toll und so. Und lustigerweise dann 10 Minuten später, als ich weitergegangen bin, habe ich eine andere Frau, also ist mir entgegengekommen und die hat dann gesagt, die hat genau das Gegenteil reagiert, die hat dann gesagt, Oh Gott, Sie Arme, Sie sind ja echt arm dran, dass Sie Ihren Bein verloren haben.
Mhm.
Und dann sage ich, mein Arm ist noch dran, aber arm dran bin ich, also nee, bin ich jetzt nicht. Und ich fand es so interessant, dass innerhalb von 10 Minuten, wie die Leute halt darauf reagieren, auf das. Aber meine Erfahrung ist zu wirklich 95% immer positiv, immer. Die sagen dann immer, ja, das finden sie super und das gibt ihnen Hoffnung und dann ganz oft sagen die auch, ja, also wenn du das schaffst, da diese Tour mit einem Bein dann da hochzuklettern, dann schaffe ich das doch auch. Und dann motiviere ich die irgendwie nur dadurch.
Aha. Ja, du hast mir auch das letzte Mal, als wir gesprochen haben, gesagt, dass du mittlerweile ganz oft absichtlich deine Prothese nicht versteckst.
Ja.
Und dass du das wirklich absichtlich machst, dass man es auch sieht.
Ja.
Wie bist du da drauf gekommen oder welchen Gedankengang verfolgst du da?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das war natürlich ein Prozess, dass ich auch dazu stehe.
Mhm.
Ich fand eine unverkleidete Prothese schon immer cool. Ich fand mit der Technik und Carbon und fand ich schon immer super. Aber ich dachte mir irgendwann an einem Punkt, boah, es kostet mich viel zu viel Energie, in etwas reinzustecken, was ich nicht bin. Also etwas zu verstecken. Und es kostet mich null Energie, so zu sein, wie ich wirklich bin. Und ich habe halt einfach eine Amputation, ich habe eine Prothese. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass ich merke das ja, wenn ich, keine Ahnung, letztens war ich wieder zu spät dran und bin an der U-Bahn-Station an allen runtergehüpft sozusagen und noch in der letzten Sekunde noch in diese U-Bahn reingehüpft und habe sie geschafft. Aber ich merke ja die Blicke so, ach krass, hat mich jetzt irgendwie eine Frau mit Prothese überholt, so hä? Und ich gebe denen, also ich zwinge die dadurch, dass sie sich damit auseinandersetzen und dass sie drüber nachdenken, so, das geht ja, die hat mich jetzt echt gerade überholt. Aha, das ist noch möglich. Und ja, gebe ihnen dadurch auch eine Möglichkeit, darüber nachzudenken und auch zu sagen, und vielleicht nur alleine darüber nachzudenken, ach, das ist noch möglich. Ah, okay, das Leben ist nicht vorbei, wenn man ein Bein verliert oder man ist nicht so, man sitzt nicht nur zu Hause im Rollstuhl und das Leben ist vorbei.
Was findest du, löst das so für ein, oder was glaubst du, welches Potenzial hat das, was für ein Prozess kann das in Menschen auslösen, so ein Gedankengang? Was glaubst du?
Also ich glaube, ein motivierender. Mhm. Ja, schon alle, also dieses Denken, wenn die das kann mit einem Bein, dann könnte ich das doch auch versuchen mit zwei Beinen. Mhm. Ja.
Ich habe mir jetzt neulich das Interview angehört, das du bei der Julie gegeben hast. Mhm. Und ich habe auch schon die Hörer quasi in der Einleitung darauf hingewiesen, dass sie sich das unbedingt anhören müssen, weil ich finde, dass du da deine Geschichte wirklich komplett allumfassend erzählt hast. Deswegen stelle ich jetzt auch gar nicht so viele Fragen zu deiner eigentlichen Geschichte, die ich sehr interessant finde und auch sehr, sehr mitreißend. Mhm. Aber ich finde, wenn sich jemand jetzt die Geschichte im Detail anhören möchte, was ich unbedingt empfehle, einfach den Podcast von der Julie anhören. Den Link gibt es dann auch bei mir in den Shownotes. Aber eine Sache, die du da gesagt hast, da möchte ich noch ein bisschen nachhaken. Und zwar fand ich das sehr schön, ganz am Ende, da stellt die Julie immer so ein paar Fragen. Und eine Frage davon war, wenn du quasi Menschen vorschlagen könntest, irgendjemand, den sie kennenlernen sollen, dann war deine Antwort darauf, ja, du selbst. Und das fand ich, das hat in mir, glaube ich, was ausgelöst, wieder mal. Und magst du da mal ein bisschen drüber erzählen, wie du da drauf kommst?
Ja. Weil wenn du es ist immer gut, ein Vorbild zu haben, ja, der wonach du strebst und so. Mhm. Aber ich glaube, dass wenn du jetzt jemanden hast, der, nehmen wir jetzt zum Beispiel jemanden bei mir, die Amy Purdy, ja, die Paralympics-Siegerin ist, die hat Silber- und Bronzemedaille, die hat zwei Unterschenkelamputationen, fährt seitdem sie, weiß was ich, schon klein ist, fährt sie Snowboard, okay? Mhm. Und dann ist es mein, klar, ist sie mein Vorbild, aber das ist ein schmaler Grat, wenn du ein Vorbild hast, dass du dich nicht auch mit der Person dann auch vergleichst. Mhm. Sobald du dich mit jemandem vergleichst, kannst du sehr schnell in den Mangel kommen und sagst, ja, aber die hat doch das gemacht und die hatte das doch viel einfacher und die hat das von Anfang an gemacht. Mhm. Und wenn du aber erstmal dir selber begegnest und merkst, okay, ich konfrontiere mich jetzt wirklich mit meiner Schattenseite und schau wirklich, ich nenne es dann immer den Jabberwocky, also den Drachen sozusagen oder den Schweinehund, wie viele sagen, blicke ich ins Gesicht, dann lerne ich mich wirklich selber kennen und merke dann irgendwann, alles ist da, alles ist in mir, das ganze Potenzial, alles, wofür ich brauche, meine Träume zu verwirklichen oder was umzusetzen, ist schon längst da. Mhm. Es geht nur darum, die Ängste oder die alten Glaubensmuster abzulegen. Und wenn einem das bewusst ist dann und man merkt, hey, in mir ist eigentlich, keine Ahnung, die Sonne, die leuchtet oder der Buddha oder der Paralympics-Sieger, dann kann ich da immer zugreifen. Mhm. Ich trage das ja immer in mir.
Mhm. Und was würdest du sagen, wie geht es? Also du triffst jetzt jemand, dem sagst du eigentlich solltest du mal dich selber kennenlernen.
Ja.
Wie geht es? Wie lerne ich mich selber kennen? Was würdest du dazu sagen?
Also ich kenne nur für mich reden, aber ich habe mal 10 Tage lang Vipassana-Meditation gemacht. Mhm. Und ich war in so einem Meditationszentrum und habe wirklich 10 Tage lang nur meditiert, geschlafen und gegessen. Und sonst nichts, nichts gelesen, nichts geschrieben. Das Allerschlimmste war kein Sport machen. Und da begegnest du dir wirklich selbst. Du lenkst dich nicht ab. Du konfrontierst dich mit all deinen Gedanken, mit all deinen Emotionen. Und da lernst du, also da hast du das intensivste Date mit dir selbst, dachte ich mir. Aber das muss man immer von den Menschen abhängig machen. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, geh jetzt ins Meditationszentrum, weil wenn ich jemanden habe, der extreme Hummeln im Arsch hat, ich meine, gut, das habe ich auch, aber für den ist dann irgendwie was anderes wichtig. Für den ist dann wichtig, weiß ich nicht, auf dem Marathon dann zu trainieren. Und wenn man läuft, kommt man ja auch in so eine Trance und da denkt man auch sehr viel nach. Und
was würdest du sagen, welche Rolle hat bei dir persönlich die Geschichte, die du durchgemacht hast, welche Rolle hat die dabei gespielt, dass du dich selber kennengelernt hast?
Also ich wurde durch diesen Unfall mit den krassesten Ängsten wurde ich einfach konfrontiert und das Schicksal hat mich sowas von aus meiner Komfortzone gedrückt. Also ich hatte gar keine andere Möglichkeit. Angefangen, als meine Mutter gestorben ist. Sie war ja meine beste Freundin, meine beste Ratgeberin. Ich habe sie wegen jedem kleinen Pupfi, sage ich immer, habe ich sie angerufen. Und weil ich immer wusste, sie hat den besten Rat. So, und dann bricht dieser Teil einfach weg in deinem Leben. Und du denkst nur so, okay, ja, das muss ich jetzt irgendwie alleine auf die Beine bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, oder wieder auf die Beine kommen nach meinem Unfall. Und bei meinem Unfall, da stand ich vor so vielen Fragen, was geht, was geht nicht, wie mache ich das, geht noch das? Und man wacht nicht morgens auf und hat dann einfach eine Antwort, sondern die kriegt man einfach durch diesen Prozess, indem man ins Tun kommt, indem man ins Machen kommt.
Was würdest du sagen, ist die wichtigste Erkenntnis, die du in dieser Zeit so über dich selber gelernt hast? Was ist so das Wichtigste?
Dass ich meinem Schicksal nicht ausgeliefert bin. Das war vor allem am Anfang, das war total schwer. Also es gab Phasen, wo ich mich selbst bemitleidet habe, wo ich gesagt habe, hey, warum ich? Und warum genau ein Jahr, nachdem meine Mutter gestorben ist? Und hey, warum verdammt nochmal gerade da, wo ich auf Reisen bin und endlich meinen Traum verwirkliche? Und ich habe dann einfach festgestellt, hey, du findest nie Antworten auf alle Fragen. Es geht auch nicht darum, im Leben auf alles eine Antwort zu finden, sondern in der Hinsicht, wo ich war, ging es einfach darum, das Beste aus der Situation zu machen. Und ich glaube auch sehr stark, dass jeder Mensch hat einen eigenen freien Willen. Und damit kann ich immer entscheiden, in jeder Sekunde meines Lebens, wie ich mit solchen Schicksalsschlägen umgehen will. Und somit liegt wieder die Eigenverantwortung bei mir. Und damit gehe ich auch aus dieser Opferrolle raus. Weil wenn ich sage, die Autofahrerin ist schuld und das Wetter war schuld und das war schuld, und die U-Bahn war schuld. Was man halt, die Geschichte vom toten Hund, hat meine Mutter immer gesagt, die erzählt man sich. Man manipuliert sich selber. Aber wenn man dann anfängt, Eigenverantwortung zu übernehmen und zu sagen, hey, das ist mein Leben, ich habe nur eins. Und das, keine Ahnung, soll eine mega Party sein. Ich will, dass es ein super Leben ist, weil es ist, ich habe nur eins und es ist mir voll wert. Dann, ich bin der Boss.
Weil du jetzt gerade Ängste angesprochen hast, wie hat sich so dann durch die Zeit deine Einstellung auch zu Angst verändert?
Ja, also da fällt mir halt sofort eine Situation ein beim Skifahren. Ich habe das Skifahren ich stand das erste Mal wieder auf Skiern nach einem Dreivierteljahr nach dem Unfall. Und ich stand auf zwei Beinen und hatte eine Oberschenkelhülse und eine extra Skiprothese. Ich war überhaupt nicht zufrieden damit. Ich hatte keine Kontrolle über mein linkes Bein, also über das Prothesenbein sozusagen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich habe dann über meinen Orthopädietechniker herausgefunden, dass man auf einem Bein Ski fahren kann und mit Skikrücken. Und dann habe ich einen angerufen, der das macht, und der ist dann mit mir einen Berg hochgefahren und wollte mir das beibringen. Und ich stand dann ganz oben und habe dann so den Hang runtergeschaut auf einem Bein und habe mir gedacht, hey, wie komme ich denn jetzt bitte um diese Kurve rum? Wie schaffe ich denn das? Und nachdem ich dann 10 Minuten da stand und wirklich mit meiner Angst gekämpft habe, habe ich irgendwann mal gesagt, boah, jetzt scheiß drauf, jetzt fahr einfach, mach's einfach. Und dann bin ich in die erste Kurve rein und bin gefallen. Dann bin ich wieder aufgestanden, bin weitergefahren, dann kam die zweite Kurve, dann bin ich wieder gefallen. Und so ging es die ganze Zeit, 17 Mal in dieser ersten Abfahrt ging es so dahin. Und die zweite Abfahrt bin ich nur noch 5 Mal gefallen, und in der dritten Abfahrt bin ich gar kein Mal runtergefallen. Oder? Und da habe ich einfach, ja, da habe ich mir gedacht, schau, hat sich gelohnt, den Jabberwocky mal in die Augen zu schauen. Weil wenn wir der Angst so viel Macht geben, dass wir etwas erst gar nicht versuchen, dann können wir im Leben nie unsere ganzen Möglichkeiten ausschöpfen. Wir werden nie unsere Träume verwirklichen. Und wir werden... Ja, die Angst hält dann unser komplettes Leben zurück. Und es ist nicht schlimm, im Leben hinzufallen, sondern das Wichtigste ist, danach wieder aufzustehen und weiterzukämpfen und nicht aufzugeben und sich daran zu erinnern, hey, warum mache ich das? Weil mein Herz dafür brennt.
Das ist schön.
Und so gibt es auch gar kein Scheitern.
Das stimmt. Ich arbeite ja so als Coach auch viel mit jungen Führungskräften und Young Professionals und bin selber der Meinung, dass die Lösung für viele der Probleme, die wir haben, ein neuartiges oder andersartiges Selbstbewusstsein ist. Und zwar Selbstbewusstsein nicht in dem Sinne, dass ich jetzt besonders extrovertiert bin und mich vor Menschen hinstelle und da laber, sondern Selbstbewusstsein wirklich im Sinne von, ich weiß, wovor ich Angst habe, ich weiß, was mir Spaß macht, und ich habe mich einfach durch, entweder sei es durch 10 Tage Meditation oder durch irgendwelche Ereignisse, besser kennengelernt, sodass ich ab jetzt weiß, jetzt kann ich bessere Entscheidungen treffen, die besser zu mir passen.
Ja.
Hast du irgendwie auch ein Bild oder eine Vorstellung, was Selbstbewusstsein für dich bedeutet?
Also wenn man das Wort ja auseinander nimmt, dann steht ja da, also ist ja selbst, bewusst und das Sein. Und wenn man sich, also ja, wenn man Leute mal fragt oder wenn man sich selber mal fragt, was heißt denn eigentlich Sein? Was ist denn das? Wenn wir wieder zurückkommen zur Meditation, sagen auch viele, ja, ich bin, wenn ich denke. Und wenn man sich selber, also was man dann macht, wenn man ein Date mit sich selber zum Beispiel hat, dann, wie du schon sagst, dann lernt man sich selber kennen, dann konfrontiert man sich mit den Ängsten, dann fragt man sich, woher kommt diese Angst? Ist es überhaupt meine Angst? Ist es eine Angst von, keine Ahnung, meinen Eltern? Ist es eine Angst vor meinem Arbeitgeber, von der Gesellschaft, oder ist es wirklich meins? Woher kommt es? Und wenn man da selbst reflektiert und auch mal der Angst auch einen Raum gibt, ja, also am Anfang habe ich das einfach weggedrückt. Und dann fängt es immer mehr zum Kochen an und immer mehr und mehr und mehr, und kann sich auch im schlimmsten Fall dann irgendwie, keine Ahnung, auf einer körperlichen Ebene manifestieren. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt und dem erstmal einen Raum gibt und dann weiß, woher die Angst überhaupt kommt, dann kann man sich dann auch wieder daran erinnern, wenn man in der Situation ist, so, ah, okay, kenne ich schon. Ja, das ist wegen dem und dem. Aber ich habe ja schon da erfahren, das ist gar nicht meine Angst, sondern das ist die, keine Ahnung, von meinem Vater. Ja.
Du trittst ja mittlerweile relativ häufig jetzt auch so als Speaker auf und machst es immer öfter und hast da schon mal beschrieben, dass da bei dir auch immer noch ein paar Ängste verbleiben, wenn du auf die Bühne musst.
Ja, da, ist noch milde ausgedrückt. Ja. Ich biesel mir fast immer in die Hosen.
Da
Was würdest du sagen, welche Rolle, oder anders gefragt, was ist so die Message, die du gerne rüberbringen möchtest, wenn du auf der Bühne stehst? Was sollen die Leute mit nach Hause nehmen?
Das, was sie sich nach Hause, meine Message ist, dass es keine Behinderung gibt, sondern die einzige Hinderung ist in deinem Kopf. Das sind die Gedanken und die Grenzen, die du dir selber setzt. Und eigentlich bist nur du dein einziges Limit. Und wenn du deine Gedanken änderst, dann änderst du die ganze Welt. Und dann ist so viel mehr möglich, wie du denkst. Früher habe ich auch immer gesagt, ja, alles ist möglich. Aber meistens, ich kann mein Bein auch nicht mehr anwachsen lassen. Ja. Ich kann, wenn ich das einem Querschnittsgelähmten sage, hey, Alter, alles ist möglich, dann denkt er sich ja, er spinnst jetzt, ich kann nicht aufstehen, es geht nicht, ich bin querschnittsgelähmt. Aber ich denke, wenn man ganz fest an etwas glaubt, an die Träume verwirklichen will und an so Herzensträume, wofür wirklich dein Herz brennt und du hart dafür arbeitest oder auch an dich selber glaubst, dann sind die Möglichkeiten ohne Grenzen. Dann kannst du so viel erreichen und so viel schaffen. Und da spielt es keine Rolle, was die Gesellschaft einem sagt, was geht oder was nicht geht. Das ist auch etwas, was ich lernen musste durch meine Geschichte. Dass es dann oft heißt, Prothese, na, das geht nicht. Und dann wurde ich teilweise manchmal echt aggressiv, weil ich mir gedacht habe, du hast zwei Beine und willst mir sagen, was geht oder was nicht geht. Also das will ich immer noch selber rausfinden. Und dann war das auch eigentlich auch wie so eine Motivation, so okay, jetzt will ich es wissen. Also das soll nicht gehen, gut, das steht jetzt als nächstes auf meiner Bucketliste. Und zurückzukommen noch auf das Speaking, also ich bin vor jedem Auftritt echt, bin ich echt mega nervös, aber in dem Moment frage ich mich dann immer nach dem Warum. Warum tust du das? Ja, ich tue das sicher nicht, um im Mittelpunkt zu stehen und um Aufmerksamkeit zu bekommen, dass Leute mir sagen, oh, ja, du bist ja so toll, das machst du ja so super. So, nee, sondern ich frage mich, hey, warum machst du das? Du gehst jetzt auf die Bühne, um anderen Mut zu spenden, um die zu inspirieren, um dass sie dann ein glückliches Leben führen, einfach um anderen was mitzugeben. Ja,
ich finde es immer sehr spannend, wenn ich gerade über so, so Reden nachdenke oder so Inspirationsveranstaltungen, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, weil ich dir da schon vollkommen zustimme, was du auch gesagt hast, dass du eigentlich musst du Inspiration für dich selbst sein. Und ich frage mich immer, wie viel bleibt tatsächlich hängen? Also es gibt, ich weiß nicht, kennst du Albert Bandura? Der hat so dieses Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung schon vor vielen Jahren. Das kanadische Wissenschaftler hat es da zum Ausdruck gebracht, quasi. Das beschreibt, was man selber glaubt, was man erreichen kann, diese Selbstwirksamkeitserwartung. Und je nachdem, welche Erfahrungen ich schon gemacht habe und je nachdem, was ich so gelernt habe, ändert sich natürlich diese Selbstwirksamkeitserwartung, was ich jetzt sozusagen bewirken kann. Und im Zuge dessen hat er auch ganz viel rausgesucht und untersucht, wie lernen wir eigentlich. Ja. Und da spielt natürlich eine ganz große Rolle eigene Erfahrungen, aber es gibt auch die sogenannte sozial-kognitive Lerntheorie und die besagt, dass selbst wenn ich jetzt Menschen beobachte, die für mich irgendwie als Vorbilder dienen könnten, dann fangen Menschen auch an, deren Verhalten zu kopieren, wenn sie sehen, ach schau mal, das hat jetzt der Christina geholfen, aus dieser Situation rauszukommen, die hat sie sich verhalten, so, und das funktioniert. Und was mich da so interessiert, auch wie du darüber denkst, was nehmen sich die Leute tatsächlich mit? Also ist dann am nächsten Morgen beim Kaffee schon wieder alles vergessen?
Ich hoffe nicht.
Oder, also wie ist deine Meinung dazu? Was glaubst du, was, was kannst du ihnen wirklich nachhaltig so mitgeben? Oder wann kommt es dann bei denen wieder so zum Tragen?
Also das, was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist, dass sie sich mitnehmen, ins Tun zu kommen. Mhm. Und nicht auch, ja, es ist schon, also auf jeden Fall voll wichtig, sich Ziele zu setzen, ja. Mhm. Aber es ist auch wichtig, kleine Schritte, kleine Ziele sich zu setzen. Mhm. Schon unter einem großen Schirm ein großes Ziel zu haben. Aber ich bin auch nicht aufgewacht und habe gesagt, so, und morgen laufe ich jetzt einen Marathon. Mhm. Sondern einfach Schritt für Schritt zu lernen, okay, aus dem Rollstuhl raus, aus das raus und aus dem raus. Und auch immer, wenn man auch diese kleinen Schritte auch geschafft hat, sich selbst dann voll zu feiern, mhm, und zu sagen, ja cool, das habe ich jetzt geschafft. Und wenn das geht, dann motiviere ich mich jetzt selber weiterzumachen und weiterzumachen. Und ich würde es total mir wünschen, dass wenn sie nach so einem Talk oder so von mir, wenn sie in einer Situation kommen und sagen, boah nee, das geht ja gar nicht, wie soll denn das gehen? Dass sie sich vielleicht daran erinnern, wenn ich gesagt habe, ja, zu jedem Problem gibt es immer eine Lösung, mhm, sonst gäbe es kein Problem. Mhm. Weil ich einfach glaube, dass auf der Welt Polarität herrscht. Es gibt das, mhm, eine nicht ohne das andere. Mhm. Und das ist halt, weißt du, manchmal geht es auch gar nicht darum, um das Ergebnis.
Absolut.
Sondern es geht um die Erfahrung, die man macht, mhm, um den Prozess und sich selbst dabei zu erfahren.
Mhm. Stimme ich dir 100% zu. Sehe ich auch so.
Cool.
Ja, ich meine, wenn das dann tatsächlich eintritt, dann wäre es ja für dich quasi der Sechser im Lotto. Also wenn die Leute das tatsächlich so mitnehmen.
Und ich wünsche es mir, ich hoffe es, mhm, sehr.
Was glaubst du, wie kannst du das begünstigen, dass das eintritt?
Bei den anderen? Mhm. Versuchen so viel und oft wie möglich meine Message zu verbreiten. Mhm. Ja.
Dass es vielleicht hoffentlich irgendwann auch hängen bleibt. Also,
ja, genau.
Dass es wirklich geht.
Ja, es gibt zwar, ja, schon solche Tools, was einem Speaking Coaches oder so sagen, dass man so die Message immer wieder und immer wieder, mhm, einfach wiederholt in einem Talk, mhm, und dass man auch Pausen macht danach, mhm, dass man den Zuhörern auch die Möglichkeit gibt, dass es sacken kann und, mhm, dass sie darüber nachdenken. Und ich hoffe, dass sie sich das merken können, indem sie dann auch sehen, dass ich halt einfach authentisch auf der Bühne bin. Mhm. Und dass ich mich nicht hinstelle wie so, ja, okay, hey, ich bin Wonder Woman und für jedes Problem gibt es immer eine Lösung. Mhm. Und wenn du an dich selbst glaubst, dann ist alles, mhm, möglich. Sondern ich bin halt auch nur ein Mensch oder ich habe auch meine Schwächen und jeder Mensch in der Situation, und es ist egal, ob du deinen Job verlierst oder einen Partner verlierst oder dein Bein verlierst oder einen geliebten Menschen irgendwie verlierst, jeder Mensch geht immer in dem Moment durch die Scheiße durch, mhm, sage ich immer.
Ja.
Und es muss jeder für sich selber rausfinden, was für ihn jetzt passt und was nicht. Das ist mit einer kognitiven oder mit dem kollektiven Ansätzen finde ich echt ganz gut. Mhm. Das ist, also war bei mir ja auch so, wo ich gesagt habe, okay, ich will jetzt wieder zum Skifahren anfangen. Okay, da gibt es eine Skiprothese, das macht man mit einer Oberschenkelhülse, das probiere ich jetzt aus und habe, mhm, aber für mich festgestellt, das ist jetzt für mich jetzt nicht so das Optimale. Mhm. Ich probiere es mal einfach mit was anderem und habe dann das für mich rausgefunden. Mhm. Dass man Selbstbewusstsein oder dass man hat, hey, ich traue mich auch mal was anderes auszuprobieren. Mhm.
Weil du jetzt gerade diese Probleme ansprichst, so sei es jetzt einen Partner verlieren oder auch was anderes verlieren, wie, also ich denke mir, wenn man sowas erlebt hat wie du und dann beschreibt einem jemand ein total profanes Problem, also keine Ahnung, was jetzt für jemand gerade in der Situation schlimm ist und sei es nur, dass ein Paket nicht geliefert wird, mhm, oder so. Gelingt dir das dann immer da, weil ich denke dann darüber so, was ist dann überhaupt noch wichtig sozusagen? Mhm. Also du hast so viel erlebt, hast so viel Zeit im Krankenhaus verbracht, hast bist ja selber lange durch die Scheiße gegangen quasi. Und dann beschreibt dir jemand jetzt ein Problem, wo du dir denkst, das ist doch eigentlich... Also wie gelingt dir das dann, mit solchen Problemen die trotzdem ernst zu nehmen oder damit umzugehen?
Na, gute Frage. Es ist wichtig für mich, also ich habe eine eigene Naturheilpraxis und wenn jemand zu mir in die Praxis kommt, weil, keine Ahnung, momentan kommen viele wegen chronischer Nebenhöhlenentzündung und die sagen, hey, ich kann einfach nicht mehr, das macht mich so fertig, ich habe immer wieder diese Entzündung, dann ist es natürlich, nehme ich den ernst, sonst habe ich einfach den falschen Beruf. Und ich kann nicht meine Erfahrung auf andere umstülpen oder sagen, boah, also die kommt jetzt wegen einer Nebenhöhlenentzündung, hey, ich habe da andere Patienten, die kommen mit Phantomschmerzen, die nachts nicht schlafen können und Morphium immer nehmen müssen. Also jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen, jeder Mensch hat seine eigene Geschichte. Und in dem Moment, wo ich jemanden nicht ernst nehme mit seinem Problem, dann verurteile ich ihn. Und weil, woher kommt denn das, dass er eine chronische Nebenhöhlenentzündung hat? Was steckt denn dahinter? Und wenn jemand zu mir, nehmen wir jetzt mal einfach dein Beispiel, okay? Ein Paket ist nicht angeliefert. Okay, gut. War das ein sehr, sehr krass, unglaublich wichtiges Paket? War da irgendwie der Verlobungsdreh drin oder weiß ich? Und da hat man dann irgendwelche Geigenspiele organisiert und dann wie viel Uhr und dann kommt dann der Ring nicht? Oder ist es einfach was total Banales? Und ich finde, also grundsätzlich, wenn jemand mir über ein Problem erzählt, dann ist es einfach nur wichtig zuzuhören und denen den Raum zu geben. Weil ich merke ganz oft, dass wenn man ein Problem hat, dass dann Menschen, ich weiß nicht, das habe ich natürlich auch, aber die haben dann irgendwie so einen Drang, immer gleich jemandem einen Tipp zu geben. Und gleich helfen zu wollen. Das ist auch total schön und ist auch voll gut. Aber vielleicht in dem Moment einfach mal nur zuzuhören und einen Raum aufzubauen, wo das Platz hat. Und auch zu fragen, ja, woher kommt denn jetzt gerade das?
Du hast auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, oder?
Aber ich hatte das, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte das noch nie, dass jemand, der meine Geschichte irgendwie auch kennt, also weil die meisten mir sagen, boah, nachdem ich dich kennengelernt habe oder nachdem ich deine Geschichte höre, dann wird mir erstmal bewusst, was wirklich echt Probleme sind. Und ich tue mich ja selber auch immer an mich selber erinnern, wenn irgendwas ist. Sage ich, okay, ist es jetzt wirklich ein Problem? Letztens zum Beispiel war ich mit der ganzen Familie essen und dann hat mein Vater sich unglaublich aufgeregt, weil er einen Handschuh verloren hat. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Papi, ist es jetzt in Ernst? Das ist ein Handschuh und kein Bein und es ist auch keine Frau, die du verloren hast. Und dann schaut er mich an und dann lächelt er mich an und dann lachen wir beide und dann ist alles wieder in Ordnung. Also ich und auch mit meinen Themen, die ich habe, ich erinnere mich dann immer daran, hey, okay, was ist es jetzt wirklich ein Problem? Und erinnere mich dann auch selber daran, okay, für jedes Problem gibt es ja auch immer eine Lösung.
Ja, das ist eine gute Einstellung. Und du hilfst ja mittlerweile auch Menschen, die eben genau diese Fragen haben mit dem PEAK-Projekt. Also Menschen, bei denen entweder eine Amputation bevorsteht, die kurz eine hinter sich hatten. Magst du mal ein bisschen was über das Projekt erzählen?
Ja, voll gerne. Das ist auch voll das Herzensprojekt von mir. Das heißt PEAK-Projekt, Peers im Krankenhaus. Es wurde vor 5 Jahren von der Unfallklinik Berlin ins Leben gerufen. Und zwar möchte man gerne, dass Betroffene ins Krankenhaus gehen oder in Rehas, um andere Betroffene zu unterstützen und zu begleiten. Und es hat eine ganz andere Frequenz, wenn jemand, der selber eine Amputation erlebt hat, dem anderen natürlich einen Rat gibt. Also man begegnet sich sozusagen jetzt ohne die, also um Gottes Willen, ohne irgendwelche Ärzte oder sowas, die machen ja auch einen super Job, zu verurteilen oder zu bewerten, aber das ist was anderes, dann begegnet man sich einfach auf Augenhöhe und man kann auch ganz andere Sachen, man kann es auch anders annehmen. Mhm. Weil oft habe ich mir dann auch gedacht, so, also in Australien, wo ich noch mein Bein hatte, und dann kam der Chefarzt zu mir und hat gesagt, also wurde dann einfach über die Amputation gesprochen, und dann hat er zu mir gesagt, und das nächste Mal, wenn wir uns wieder sehen, dann werde ich mit dir tanzen. Und dann dachte ich mir so, ja, genau, ich tanzen, wie soll denn das bitte gehen, auf einem Bein oder wie? Mhm. Also dann dachte ich mir so, ja, du hast echt leicht reden, du hast ja zwei Beine. Nee. Und wenn das aber mir jemand, also ich hätte mir so gerne jemanden an der Seite gewünscht, der mir all diese Fragen beantwortet, die halt kein Arzt, kein Physiotherapeut, kein Psychotherapeut beantworten kann.
Ja, und vor allem, es wirkt halt dann auch ziemlich unglaubwürdig, wenn er das zu dir sagt, wenn er noch zwei Beine hat.
Ja.
Was sind denn dann so die häufigsten Fragen, die Betroffene in der Situation so stellen?
Die häufigsten Fragen sind, wie geht es, also kann ich noch Auto fahren? Mhm. Wie geht es? Muss ich da was umbauen? Muss ich irgendwie was in meinem Haus umbauen? Ich habe jetzt nur, das ist auch eine Frage, wie geht es mit dem Duschen? Ich habe nur eine Dusche, ich habe keine Badewanne. Mhm. Oder auch jemand, der eine Badewanne hat, wie komme ich da am besten in die Badewanne rein und wieder raus? Geht noch Reisen auf einem Bein? Was nimmt man da alles mit?
Also ganz viele praktische Fragen voll, eigentlich.
Voll, voll. Ich hatte aber auch letztens ein Peer-Gespräch mit einem jungen Mädel, die hatte Fragen, ob ich meinen Partner oder meinen jetzigen Mann jetzt damals schon kennengelernt habe. Wie habe ich ihn kennengelernt? Wie sage ich ihm das? Also es sind alles so Fragen, ja, die man auch am besten als Betroffene beantworten kann.
Und wie gehst du dann auf die Antworten zu? Erzählst du dann einfach so, wie es bei dir gewesen ist? Oder wie gehst du dann damit um, wenn dich jetzt beispielsweise dieses junge Mädel da fragt, finde ich dann noch einen Partner? Oder wie sage ich es ihm sozusagen?
Ja.
Wie gehst du damit um?
Ja, also erstens sage ich ihr, dass es total normal ist, dass man solche Ängste hat oder dass man Bedenken hat, weil man ist einfach in einer komplett neuen Situation, man weiß es einfach nicht. Und grundsätzlich ist es halt leider so, dass man immer, wenn man was nicht kennt, davor hat man einfach Angst.
Absolut,
weil es keine Sicherheit gibt. Und ich mache das immer total individuell von den Menschen abhängig. Ob der mich jetzt wirklich konkret fragt, wie hast denn du das gemacht? Ja, dann sage ich das, wie ich das gemacht habe. Oder wenn ich merke, da steckt jetzt irgendwas anderes dahinter, irgendein anderes Thema, dann kann ich nicht von mir reden, sondern dann rede ich irgendwie allgemein oder ich mache das immer freestyle-mäßig von der Situation und vom Menschen abhängig.
Mhm. Ja. Und wie reagieren dann die Betroffenen drauf?
Ja, die sind total dankbar für die Fragen. Also bis jetzt immer positiv. Die haben immer gesagt, boah, das Gespräch war richtig gut, ich bin jetzt viel beruhigter, ich habe nicht mehr so viele Ängste, wann kommst du wieder, können wir wieder einen Termin vereinbaren, kann ich dich anrufen, kann ich dir schreiben. Also eigentlich immer positiv, wirklich. Das freut mich dann immer mega.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Total.
Gerade weil du selber in der Situation warst und der eigentlich auch jemand gewünscht hättest, der auf Augenhöhe einfach mit dir sprechen kann.
Ja, und das ist so schön, das zu sehen, dass man natürlich nicht alle, aber viele Ängste den Patienten oder den Betroffenen gerade nehmen kann. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass dieses Projekt wirklich in so viele Krankenhäuser wie möglich reinkommt, dass die Ärzte Bescheid wissen, die Psychologen Bescheid wissen und uns einfach dann anrufen, wenn so ein Fall bevorsteht oder ja.
Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, insofern, weil du hast es selber gesagt, du willst ja damit keine Expertise oder Autorität von einem Arzt oder einem Psychologen in Frage stellen, sondern
ja.
du willst ja nur als Peer bereitstehen, ja. um genau die Fragen zu beantworten.
Ja. Ja.
Aber ich stelle mir das halt teilweise in unserer Gesellschaft ziemlich schwierig vor, wenn jetzt jemand da Position Oberarzt oder Superpsychologe, was auch immer ist, und dann kommt jemand und sagt, ja, ich würde da gern helfen, und dass man sich dann vielleicht angegriffen fühlt in dem Moment, boah, aber wir sind doch da, also sozusagen.
Aber die Erfahrung habe ich bis jetzt auch noch nie gemacht.
Ja.
Also bis jetzt, okay. gut, ich muss auch sagen, also bei einer Klinik war ich extrem hartnäckig. Ich habe, glaube ich, 1000 Mal angerufen, und dann war sie im Urlaub, und dann hat sie mich an den anderen verwiesen, an einen anderen Arzt, und der war dann auch im Urlaub, und dann war der krank, und Mann, aber ich habe immer gedacht, nee, ich habe mich dann immer wieder gesagt, also mir immer wieder gesagt, warum tust du das? Und ich stehe so dahinter, weil es so ein gutes Projekt ist.
Ja.
Und ich denke mir dann immer, ey, ich komme, um zu bleiben. Und ich gehe hier nicht mehr weg. Weil, und bis jetzt haben die auch immer super reagiert.
Ja.
Die haben echt gesagt, boah, das ist echt total toll und auch noch ehrenamtlich und das ist so wertvoll. Und dann erzählen die Ärzte dann selber. Einer hat zum Beispiel, und der war Chefarzt von der Gefäßchirurgie, der hat dann erzählt, ja, ich hatte hier selber mal einen Kollegen, der war selber amputiert, und den habe ich dann immer vorgeschickt zu den Diabetes mellitus Patienten, wo dann Beine amputiert werden musste, weil der hat dann immer seine Hose hochgeschoben und hat gesagt, sehen Sie, und das werden Sie auch bald können, brauchen Sie keine Angst haben oder so. Und wenn das einem jemand selber sagt, aha, okay, dann nimmt man das ganz anders an. Und der Arzt hat gesagt, der Kollege ist leider nicht mehr da, der ist jetzt in Rente. Und somit können wir aber dann immer die Peers anrufen und sagen, und das ist auch letztens passiert, das war echt total super. Diese Dame, die amputiert wurde, das war eine Mitte 60-Jährige, die ist mit einer ganz anderen Einstellung auch in diese OP auch hineingegangen, ja. Die war viel zuversichtlicher.
Das glaube ich.
Ja, mit viel wenigen Ängsten. Das ist unglaublich, was das auch mit dem ganzen Körper ausmacht.
Ja, krass. Ja, ich finde das echt beeindruckend, dass du dich da so engagierst und auch wie du das Thema Speaking jetzt angehst, dass du da wirklich den Mut beweist und dich da vor viele Menschen hinstellst, obwohl das für dich nicht so einfach ist. Ich hätte noch eine Frage, und zwar ist der Titel von meinem Podcast ja Finde deinen eigenen Weg. Was bedeutet das für dich, dieser Satz, Finde deinen eigenen Weg? Was löst das in dir aus?
Das ist eigentlich, also es löst sehr, sehr viel in mir aus. Es geht ja im Leben, also ich bin überzeugt, dass jeder Mensch auf die Welt kommt und er hat irgendwas Besonderes in sich, irgendein Talent. Und jeder Mensch ist total individuell. Und somit ist es auch, und weil jeder Mensch auch individuell ist, hat jeder auch einen individuellen Weg. Und was ich vorher schon angesprochen habe, es geht um den Weg, nicht um das Ergebnis, sondern es geht um die Erfahrung, die du machst, den Weg zu gehen. Und der ist immer individuell, weil jeder hat sein eigenes Thema. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und den Weg findest du nur heraus, wenn du ihn gehst. Wenn du den Mut hast zu gehen. Wenn du überzeugt bist, hey, in mir leuchtet was und es brennt. Und das muss in die Welt hinaus, ich packe das nicht mehr, das in mir zu lassen und die Angst über mich, keine Ahnung, reagieren zu lassen. Und einfach authentisch im Leben oder wahrhaftig im Leben zu sein. Um das geht's.
Und dann hast du vorher auch so schön gesagt, man muss einfach ins Machen kommen.
Ja.
Und das haben auch schon viele Gäste von mir immer mal wieder betont, dass das so viel einfach ausgelöst hat und so einen großen Unterschied gemacht hat. Was würdest du sagen, ist die eine Sache, dass man ins Machen kommt? Weil jetzt gerade jemand hört bei dir zu, hört vielleicht das Interview oder sieht dich irgendwo in so einem Talk und hat das schon mal verstanden, okay, es ist wichtig, ins Machen zu kommen. Und dann denke ich mir so, die nächste Frage ist dann, die man persönlich hat, ja, wie oder was oder und was wäre dann so die eine Sache, die du da gerne noch draufsetzen würdest?
Sich zu fragen, warum man denn nicht ins Machen kommt. Mhm. Was steckt denn dahinter? Mhm. Und wenn man sich das vielleicht in einer Meditation, wer weiß, oder beim Joggen oder weiß was ich, das muss jeder selber rausfinden, wenn man da sich den Raum schenkt und sich das ernsthaft fragt, warum komme ich denn nicht ins Tun? Finde ich, oder weiß ich, es ist sehr, sehr fruchtbar, ist diese Frage. Ja, wenn man schaut, was liegt denn dahinter?
Ja, finde ich. Finde ich sehr gut.
Und, oder wenn man auch, keine Ahnung, wenn ich jetzt wieder mich in diese Situation zurückversetze, wo ich da an diesem Hang stand beim Skifahren, dann irgendwann mal zu sagen, okay, weißt was, ohne jetzt groß drüber nachzudenken, scheiß drauf, ich mach's jetzt einfach. Ich mach's jetzt einfach und ich find's raus.
Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wertvoll und der entscheidendste Schritt irgendwo auch.
Ja, den Jabberwocky in die Augen zu schauen und sagen, okay, Jabberwocky, vielen Dank, dass du da bist. Ich weiß, du willst mich nur beschützen in meinem Leben. Aber ich stelle dich jetzt heute mal in den Schrank und lass dich mal zu Hause.
Du willst nur sicherstellen, dass ich in meiner Komfortzone bleibe.
Ja, genau. Das ist es, die Komfortzone, ja.
Und gerade das Thema ins Machen kommen, wenn wir mal also die nächsten Monate angucken, was steht da für dich so an? Was macht Christina die nächsten Monate so? Was sind so die Pläne?
Ja, auf jeden Fall das Peak-Projekt voll nach vorne zu bringen. Und ich habe auch noch ein Projekt im Kopf, aber das ist noch nicht spruchreif. Aber da werde ich auch sehr viel Energie jetzt dafür aufwenden, um das umzusetzen, weil ich glaube, das ist auch eine richtig, richtig gute Sache.
Wann sprichst du das nächste Mal so öffentlich?
Das nächste Mal ist auf der ISPO.
Wann ist das?
Das ist, oh Mann, es ist, glaube ich, der 5. oder 6. ist ein Dienstag, Februar, in der Women's Lounge. Und dann das nächste Mal bei einem Netzwerktreffen, bei einem Münchner Netzwerktreffen unter Frauen, das ist jetzt aber... Und das nächste Mal wahrscheinlich für eine Orthopädie-Technikfirma bei so einem Skifahrcamp an einem Wochenende.
Cool. Ja. Die Termine, sieht man die bei dir auf der Homepage?
Ja, genau, ich habe die Homepage.
Die Homepage tue ich auf jeden Fall auch in die Shownotes, dann kann man da ganz einfach draufklicken und sämtliche Profile, auf denen du zu finden bist. Genau.
Super.
Ja, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Waren für mich auch wieder einige sehr spannende, interessante Anstöße mit dabei. Ich werde noch eine Weile drüber nachdenken müssen, glaube ich. Ich muss es immer erst sortieren. Und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute so für die kommende Zeit. Ich finde, du hast da eine richtig tolle Sache am Laufen. Danke. Also nicht nur eine, sondern viele. Und wünsche dir einfach, dass du diese Art, die du hast, beibehältst. Und das weiterhin so einfach so authentisch hinbekommst, so wie es eingangs quasi, wie wir es hatten, so unverkleidet. Also
genau. Ich
finde, das beschreibt das, was du tust, sehr, sehr gut, weil du dich da nicht versteckst und auch die Dinge beim Namen nennst, aber auch nicht abgehoben bist quasi.
Und das ist immer ganz wichtig, ja.
Und das einfach richtig schön natürlich machst, von dem her. Wünsche ich dir da alles Gute weiterhin und
danke. Wir
werden bestimmt in Kontakt bleiben.
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, Ben. Danke
gut.
Dir, danke, ciao.
So, das muss ich jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen. Ich habe die Christina tatsächlich heute das erste Mal gesehen. Wir haben das Vorgespräch am Telefon geführt und trotzdem, als sie mir heute die Tür aufgemacht hat, habe ich das Gefühl gehabt, eine alte Freundin begrüßt mich. Und ich finde, sie hat so eine natürliche, angenehme Art und so eine tolle Ausstrahlung, dass ich euch wirklich nur empfehlen kann, schaut mal bei ihr auf die Homepage, schaut, dass ihr sie mal irgendwo live erleben könnt und kommt mit ihr ins Gespräch. Ich finde, sie ist ein sehr außergewöhnlicher Mensch und hat wirklich auch eine tolle Geschichte und tolle Ansichten dazu zu erzählen. Und wenn ihr euch also weiter informieren wollt, dann werft einfach einen Blick in die Shownotes. Dort findet ihr sämtliche Informationen, sämtliche Links zu Christinas Instagram-Profil, zu ihrer Homepage und unter anderem eben auch zu der Podcast-Folge, die sie neulich mit der Julie für den Lass Quatschen-Podcast aufgenommen hat. Außerdem, wenn ihr bei ihr auf die Homepage schaut, dort findet ihr auch eine Adresse. Christina hat nämlich in der Innenstadt von München ihre Naturheilpraxis. Und wenn ihr also auf der Suche nach einer Heilpraktikerin seid, die Christina hat eine sehr zentrale Lage. Ich habe sie auch für das Interview bei ihr in der Praxis besucht. Das ist direkt in der Sendlinger Straße. Falls ihr also auf der Suche seid, dann kann ich euch das nur empfehlen und dort einfach auch mal dann vorbeizuschauen. Ich habe übrigens eine neue Homepage. Meine Homepage ist jetzt www.benjaminjaksch.de. Dort habe ich jetzt mittlerweile alles zum Thema Coaching, zum Thema Seminare und Workshops zusammengebracht. Das ist auch im Zuge meiner Gedanken der langen Reise entstanden. Und da könnt ihr ja auch mal vorbeigucken. Da seht ihr dann, wie ich jetzt mich für das kommende Jahr auch aufstelle. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. Ich habe jetzt den Rhythmus von meinem Podcast ein bisschen angepasst, damit ich da auch wirklich gut hinterherkomme. Und freue mich dann darauf. Ich muss mal gucken, was in der nächsten Folge kommt. Ich habe so ein paar Pläne, aber muss mal schauen, wer Zeit hat, von mir interviewt zu werden. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Macht's gut.